Heute geht es um den Oloid, einen geometrischen Körper, der 1929 vom Bildhauer und Maschinenbauer Paul Schatz entdeckt wurde. Wie kommt es dazu, dass der Oloid zum Thema wird? Es war im Frühsommer 2025, als ich auf dem Weg zum Schloss Freudenberg vor dem Tor eines Nebengebäudes eine Metallskulptur wahrnahm. Ein Rohrgerüst. Ein wenig erinnerte es mich an im rechten Winkel ineinandergeschobene Außenkonturen von zwei zweidimensionalen Tropfen. Vielleicht vergleichbar mit Icons von Wassertropfen. Diese sind so ineinander verbunden, dass ihre jeweiligen Spitzen in den Rundungen des anderen Tropfens enden. Die Skulptur war beeindruckend, war groß und lag auf dem Boden. Im Herbst desselben Jahres nahm ich an einem Bildhauer-Workshop teil. Ziel war die Herstellung eines Oloids aus Alabaster. In der Einführung zum Workshop erfuhren wir von der Geschichte des Oloids von Paul Schatz und von dem umstülpbaren Würfel. Auf der Heimfahrt erinnerte ich mich an die Skulptur und im Nachfragen erfuhr ich, dass sie ein Geschenk der Paul-Schatz-Stiftung ist, ein Rolodil, ein Sportgerät. Man kann sich an innen befindlichen Halterungen bzw. Schlaufen einhängen und kann dann mit Eigenbewegungen das Rolodil zum Schaukeln bzw. zum Rollen bringen. Aus der Beschreibung zum Rolodil stammt folgendes Zitat. Durch die beiden sich abwechselnden, rhythmisch pulsierenden Bewegungen des Rolodils erlebt der Benutzer ein Wechselspiel von ungeahnten positiven Einflüssen auf das Körpergefühl. Ja, eine Synergiewirkung auf Körper und Geist. Zitat Ende. Das Oloid und seine Entstehung haben mich so fasziniert, dass ich mehr darüber wissen wollte, auch wenn die Skulptur noch nicht zur Station im Erfahrungsfeld wurde. Ich hatte Gelegenheit, mit Tobias Langscheid, dem Enkel von Paul Schatz, zu sprechen. Tobias Langscheid, geboren 1960 in Basel, ist Musiker, Gärtner und Lehrer für Waldorfpädagogik. 1984 war er Mitbegründer der Paul-Schatz-Gesellschaft für den Nachlass des Künstlers, Technikers und Erfinders Paul Schatz in Dornach. 1999 hat er die Paul-Schatz-Stiftung in Basel gegründet. Er organisiert Ausstellungen, Seminare, Tagungen und hält Vorträge rund um die Themenwelt von Paul Schatz in der Schweiz und im Ausland. Im Jahr 2006 gründete er mit Christoph Langscheid die Kuboid GmbH in Basel. Eigentlich so einfach. Eine gerade, zwei Kreissegmente und doch immer wieder eine Herausforderung, wenn es darum geht, die Form zu beschreiben. Dazu Tobias Langscheid. Das Gespräch mit Tobias Langscheid führte ich online. Von daher ist die Sprachqualität immer ein wenig unterschiedlich.
Jetzt ist ein Teil vom Oloid im Schloss Freudenberg, also dieses Rolodil wurde das mal genannt. Und im Prinzip ist es ja das Oloid auf einer Weise ganz was Einfaches. Besteht nur aus zwei geometrischen Elementen, aus zwei Kreisen und einer Geraden. Und das ist so ein sind Urelemente. Und wenn man von der Waldorfschule schon gehört hat, weiß man, dass man in der ersten Stunden, in der ersten Klasse, die Kinder lernen, einen geraden und einen krummen Strich zu machen. Und eben das Oloid besteht eigentlich aus zwei krummen Strichen von 240 Grad Kreisbogen. Jetzt bin ich schon ein bisschen, nicht ganze Kreise. Und aus einer Gerade und sonst geometrisch aus gar nichts. Von dem her ist es einerseits erstaunlich, dass es immer noch so unbekannt ist oder so schwierig zu verstehen oder auch zu beschreiben ist, weil wir Menschen, so nach meiner Erfahrung, es noch nicht ganz einfach haben, etwas dreidimensional sich vorzustellen und dann noch in der Zeit etwas sich vorzustellen. Also wir sind eigentlich so, wenn ich das so sagen darf, noch ein bisschen in der Ebene in unserem Gefühls- und Vorstellungsleben drin. Müsste man vielleicht mal genauer untersuchen. Das ist einfach so eine Erfahrungswert, den ich habe, weil ich habe jetzt ungefähr 40 Jahre lang oder länger den Menschen das Oloid erklärt oder die Umstellung des Würfels erklärt. Und das ist eigentlich immer der Punkt, dass das eben sich sehr, sehr schwierig mal auf eine Art darstellt. Und auf der anderen Seite ist es so einfach, eben nur eine Gerade und zwei Kreissegmente. Schloss Freudenberg ist ja ein Ort, der eigentlich zurückzuführen ist auf Hugo Küttelhaus. Und Hugo Küttelhaus und Paul Schatz sind ja eigentlich Zeitgenossen. Also Paul Schatz ist 1898 geboren, Hugo Küttelhaus 1900, also 2 Jahre Unterschied, ist zu vernachlässigen. Und also Paul Schatz ist 1979 gestorben und Hugo Küttelhaus auch irgendwie der 80er Jahre, 84. Mhm. Ja, also ist ein bisschen älter geworden. Und so, was ich verstanden habe von Hugo Küttelhaus, der hat zuerst eine Tischlerlehre, eine Reinerlehre, wie man auch sagen kann, gemacht. Und dann studiert. Und Paul Schatz hat zuerst studiert und dann wurde er Holzbildhauer. Also so schon mal eine Umkehrung oder ein Spiegel oder so. Aber es war Zeitgenossen. Und grundsätzlich die 20er Jahre im letzten Jahrhundert, die waren ja sehr interessant. Vielerlei Gesichtspunkten, man kann gar nicht alles berühren, aber jetzt so der Wille nach dem Ersten Weltkrieg, etwas neu zu gestalten oder neu anzugehen, war natürlich aus den Erfahrungen dieser jungen Menschen vom Ersten Weltkrieg, wie sie auch immer waren, die sind immer individuell, doch da oder der Wunsch, was neu zu greifen. Und von dem her, das sind mal so die Parallelen. Das heißt ja das Erfahrungsfeld oder Welt der Sinne beim Hugo Küttelhaus. Und Paul Schatz hat eigentlich noch neben diesen physischen Sinnen, die man ja eben, die Duftorgel und was ich da alles weiß, oder? Hat ja einfach noch geschaut, gibt es noch mehr Sinne als die physischen, menschlichen, organischen Sinne. Das war für ihn sehr wichtig als Kriegsheimkehrer. Wenn er so 20, 19-jährig zurückgekommen ist und eigentlich schon Tausende oder Hunderte Tote links und rechts Zeitgenossen, Altersgenossen gesehen hat, war ihm das Bedürfnis auch irgendwie mitgegeben, was nach der Sinnfrage. Paul Schatz war ja auch eben Mathematiker und das ist ja eigentlich vorerst mal eine sinnfreie Angelegenheit. Wenn man eben das Oloid erklären möchte, was einfach ein mathematischer Körper ist und keine Bildhauerwerk, er hat das nicht als Bildhauer entwickelt, und er hat's gesehen, innerlich gesehen, mit einem inneren Bewegungssinn vielleicht, oder da müsste man sich unterhalten. Einfach darum zu wissen, was ist, wenn der Mensch, das hat er ja vor Ort an der Westfront gesehen, einfach stirbt. Er ist ja als bester Schüler in Mathematik, Physik und Chemie von Konstanz als Zeppelin-Preis geehrt worden. Da ist man so wieder eine Ikone aus dieser Zeit. Als bester Schüler von Konstanz und dann hat er in München Mathematik, Astronomie, Maschinenbau und Philosophie studiert. Das dann sehr kritisch gesehen und für ihn selbst nicht mehr als sinnvoll erachtet und ist dann quasi von normalen Maschinenbaustudenten zum Rohköstler, zum Vegetarier geworden und der ist barfuß dann durch Deutschland gereist und hat geschaut, wo er eine Kunstausbildung machen kann. Also das jetzt so, um auch jetzt mit Küttelhaus da ein bisschen eine Parallele zu eröffnen. Und dieses sinnfreie sich vorstellen können, was Umstülpung ist, das ist so ein sehr spezielles Wort, weil das gibt es in dieser Art meines Wissens in den europäischen Sprachen nur im Deutschen, das Wort Umstülpung. Also im Französischen ist Inversion und im Englischen ist es Inversion oder Eben, da kommt es los. Also es ist einfach so, heißt einstülpen und umstülpen ist nämlich das Gleiche. Es ist ja eigentlich eben das Innere, das Zentrum von einer Form, egal eigentlich welcher. Kann auch der menschliche Körper sein, es kann eben eine Kugel sein oder es kann eben der Würfel sein. Wird zur allumfassenden Peripherie, sphärisch. Und die Sphäre wird zum Innenpunkt vom Menschen, vom Würfel oder von der Kugel. Und das ist ein anderes Erfahrungsfeld.
Stell dir einmal vor, wie ist das mit der Vorstellung, dem Vorstellungsvermögen? Welche Sinne braucht es? Und was braucht es für eine Vorstellung des Oloids oder des umstülpbaren Würfels?
Also ich mache jetzt einen Riesensprung. Ich fände, es würde mir unglaublich Spaß machen, mit euch das mal auf Schloss Freudenberg anzuschauen. Ja, von was für Sinn man spricht und was da notwendig ist, um da in einen gewissen Fluss zu kommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben den Begriff der Vorstellung. Stell dir mal vor, oder? Und das ist das Vorstellen, wenn man die deutsche Sprache nimmt, man stellt sich was vor, man stellt es hin, wie eine Kiste Bier. Wenn man eine Kiste Bier hinstellt, dann ist das gut so, weil die braucht Stabilität, sonst gehen die Flaschen kaputt. Ja? Ist nicht so gut, wenn man von einem anderen Menschen den so fixiert. Also das andere Du wird man nicht gerecht, wenn man nur eine Vorstellung hat, sondern wenn man das eben im Fluss halten sollte. Da kommen wir natürlich in eine sehr spannende philosophische Ebene oder künstlerische auch Ebene. Eben das ist das, wo eben einer der Vorreiter eben Wolfgang Goethe war. Frankfurt ist ja nicht so weit von Wiesbaden, wo eben die Suche nach der Urpflanze und nach der Bewegungsprinzip einer Malve oder eines Löwenzahns, eben wenn man einen Löwenzahn alle Blätter anschaut, vom ersten Keimblatt bis zum Staubblatt, dann sind das eben eine Metamorphose, eine Formverwandlung. Und dann wird der Löwenzahn viel, viel reicher, als wenn man nur eine Pflanze oder die Blüte einmal vorstellt, fotografiert, wenn man es kann, auch zeichnet. Also das ist so ein bisschen da bewegen wir uns. Und eben das Oloid ist eigentlich eine Form, die entsteht durch die Umstülpung des Wirts. Und die beiden Krummen, um jetzt wieder Waldorfschule zu beginnen, zwei Krumme, ein Krummen zu malen, entstehen durch zwei Eckpunkte eines Würfels. Der Würfel hat 8 Eckpunkte. 2 davon, die gegenüberliegend sind, machen diese schönen Kreise. Und die Verbindung dieser beiden Eckpunkte, das ist eine Raumdiagonale, den Würfel ausspießt, durch die Mitte durch. Das ist wichtig, das ist die Raumdiagonale. Mathematiker sagen dem Wurzel 3. Diese Raumdiagonale, die bewegt sich während einer Umstülpung im Raum. Und wenn ich den Würfel umstülpe, erzeugt 2 Ecken des Würfels diese Kreise vom Oloid und die Raumdiagonale die Oberfläche des Oloid. So, kann man sich das jetzt vorstellen übers Radio? Das ist das Problem oder die Herausforderung.
Einen Oloid aus einem festen Material herauszuarbeiten, ist nach meiner eigenen Erfahrung eine lösbare Aufgabe. Die Vorstellung der Entstehung eines Oloids aus einem Würfel war für mich eine Herausforderung. Ausgangspunkt ist der Würfel. Würfel, das Wort kommt von werfen, werden seit Jahrtausenden für Glücksspiele verwendet, um Schicksal oder Zufall zu bestimmen. In der Antike wurde dem Würfel eine weissagende Bedeutung zugeschrieben. Erst später, ab dem 16. Jahrhundert, wurde der Begriff fest in die Geometrie übernommen, um den regelmäßigen, sechsseitigen Körper, Hexaeder, zu beschreiben. Ein Würfel hat 6 quadratische Flächen, 12 Kanten und 8 Eckpunkte. Die Kanten sind alle gleich lang. Je vier Kanten sind zueinander parallel, drei Spiegelebenen verlaufen parallel zu den Seitenflächen. Sechs Symmetrieebenen verlaufen durch die Flächendiagonalen. Der Würfel hat vier Raumdiagonalen, die sich im Mittelpunkt treffen. Dieser Mittelpunkt ist auch der physikalische Schwerpunkt des Körpers. Doch nun Tobias Langscheid.
Wir haben die Welt des Machbaren, die Welt der Vorstellung oder des Vorfließens, wie wir jetzt gehört haben, oder des Erlebnisraums, des Denkraumes und des Machbaren, des Physischen. Und unser Problem kann beginnen, ich möchte das nicht unterstellen, dass bei Ihnen das jetzt so ist, aber meistens, wenn wir an Würfel denken, dann haben wir irgendwie einen Klotz aus Marmor, Gips, Metall oder was auch immer. Aber der Würfel, das ist ja auch lustig in der deutschen Sprache, wir haben drei Begriffe für eine gleiche Form. Der Würfel kommt vom Werfen und man hat gewürfelt um das Kleid Christi oder um andere Dinge. Dann gibt es den Wort Kubus, hat wieder einen anderen Charakter. Und dann gibt es eben, so wie Platon und Sokrates und die Griechen das gesagt haben, der Hexaeder, der Sechsflächner. Und jetzt ist einfach der Würfel, bleibt jetzt trotzdem der Würfel, ist eine mathematische Form. Die ist nicht materiell. Mathematisch kann ich den Würfel umstülpen, ohne dass ich ihn in Papier mache. Wenn ich aber den Würfel halt einfach, weil ich Materialist bin, und wir sind alle Materialisten zum Glück, baue, dann muss ich den Würfel in drei Teile aufteilen, dass ich durch die Ebene bei der Umstülpung komme. Schon wieder schwierig jetzt beim Radio. Also die Würfelkanten zueinander sind ja immer im 90-Grad-Winkel. Wenn es durch die Ebene gehen muss, dann müssen eben die Kanten gelenkig verbunden sein. Und dann, wenn die Würfelkanten in die Ebene durchkommen, dann hat man eben jetzt im Modell das Dreieck. Und der Mittelpunkt, oder wenn man das jetzt alles eben Holz oder Papier denkt, muss durch die Mitte gehen. Die Ebene muss durch die Mitte gehen. Das geht aber nur, wenn ich aus dem Volumen zwei Drittel herausschmitze, wenn ich spreche wie ein Holzbildhauer, oder wenn ich einen Tonglotz habe, muss ich zwei Drittel von diesem Ton, aus diesem Plastilin, muss ich weghauen, dass ich durch die Mitte komme. Und das ist hier das Schöne beim umstellbaren Würfel. Man hat zuerst diesen Kaaba wie in Mekka stehen, als schwarzer Würfel. Und dann durchläuft die Umstülpung ein gleichseitiges Dreieck. Das ist einfach eine starke Symbolik, oder? Und die Erklärung jetzt von diesem Drittelvolumen, zwei Drittelvolumen wegnehmen vom Würfel, kann sich erschließen, wenn man sinnerlich aktiv wird. Wenn man sagt, wenn man ein gleichseitiges Dreieck bei sich aufzeichnet und ich dann immer die Höhen nehme von diesem Dreieck, es gibt drei Höhen, dann treffen diese drei Linien sich in der Mitte vom Dreieck. Und die Mitte teilt das Dreieck immer auf in ein Drittel zu zwei Drittel. Und dann haben wir in der Ebene das, was wir auf dem Volumen rausgenommen haben, die Riegel, einander die Sternriegel, Paul Schatz nannte diese Riegelkörper Sternriegel. Wenn man die rausnimmt, dann hat man eben den sogenannten Würfelgürtel übrig. Und das ist eigentlich nur eine Erklärung auf der materiellen Ebene. Mathematisch haben Sie ja kein Papier, kein Ton, kein Holz. Sind Sie frei vom ganzen Blunder, sage ich mal, materialistischen Blunder. Und jetzt versuchen Sie, sich den Würfel im Fluss umzustülpen. Das ist das, was sich Paul Schatz zur Aufgabe gemacht hat, das sich vorstellen zu können.
Es ging um mathematische Sicherheit. Aber im Hintergrund für das Wirken und Suchen von Paul Schatz ging es immer auch um die Sinnfrage. Tobias Langscheid berichtet über Biografisches und den geschichtlichen Hintergrund.
Und es ist eben interessant, dass mathematisch, und das war für ihn sehr, sehr wichtig, die mathematische Sicherheit zu haben, es ist kein esoterisches Gefühl von irgendeinem mit einem Räucherstäbchen geschwängerten Raum, sondern es ist reine Mathematik. Diese mathematische Klarheit zu haben, zu wissen, dass man eben einen Raum wie der Würfel oder Pentagon, Dodekaeder oder Tetraed oder Kugel oder Quader, jedes geometrische Gebilde in sich das Gesetz hat, dass es sich umstülpen lässt. Und das war für ihn entscheidend, weil er natürlich auf der Suche nach diesem schrecklichen Krieg, im Ersten Weltkrieg, die Sinnfrage, also sein Sinnesfeld war übersinnlich, war, wie kann ich verstehen, was passiert mit den Toten oder wie ist das alles zu verstehen, wie kann man das irgendwie ertragen, aushalten und so weiter und so fort. Und da hat er einfach nur einen Vortrag von Rudolf Steiner gehört, nur einen hat er gehört, im Hotel Vier Jahreszeiten in München 1922. Da ging es ziemlich wild her in München 1922. Und da ging es um das erweiterte Denken, die Schulung des Denkens. Das hat ihn interessiert. Und dann als Astronom hat ihn interessiert, da ging er mit seinem Professor für Astronomie von der Universität München an den Vortrag über die Ausdehnung des Weltraums. Da war das Sternwarte Bogenhausen in München eben führend in der Erforschung, wie das Weltraum wächst oder größer wird und wie man das überhaupt vermessen kann. Und eben auch Einstein war in München und in Hannover und er hat diese Vorträge alle gehört über den Raum und Gegenraum und vierte Dimension, fünfte Dimension. Das hat ihn beschäftigt und das waren seine Wahrnehmungssinnesfelder, um da zu forschen. Und dann als Holzbildhauer hat er dann alles losgesagt, ist dann nach Warmbrunn gewandert, durch ganz Deutschland. Er war auch bei Bremen da, die Kunstschule da, die berühmte damals, da kommt jetzt gerade der Name nicht, sehr viele deutsche Künstler mit großen Namen gelehrt haben, war er auch. Und er ist dann eben nach Schlesien gewandert und dort ist diese Holzschnitzerschule, die war dort schon vielleicht 20 Jahre lang bekannt, hingewandert ins Riesengebirge. Das ist zwischen Breslau und Krakau. War da eben deutsche Handwerkskunst und da kommt eben auch wieder die Verbindung zu Pückelhaus, hat er eben die Holzschnitzerschule besucht und dort hat er eben gehört, dass das erste Goetheanum einem Brandanschlag zum Opfer gefallen ist und das erste Goetheanum war komplett aus Holz gebaut, also der erste Stock. Und eben die ganze Geschichte zur Anthroposophie, dann die ganze Kultur, die Schnitzkultur, was das Besondere am Goetheanum war am ersten, ist, dass eigentlich alle, also ganz viele Künstler dort zusammen gearbeitet haben und geschnitzt haben, Russen, Franzosen, Engländer, Deutsche, Schweizer. Überall haben sie sich eben ja niedergemetzelt im Ersten Weltkrieg, aber in Dornach bei Basel in der Schweiz haben die zusammen eben dieses erste Goetheanum geschnitzt. Das hat ihn sehr interessiert und eben diese Riesengebirge, das Reich des Rübenzahls, ja, da hatte man einfach auch noch Erfahrung oder Beziehung oder ein Wissen übermittelt bekommen, auch an dieser Holzschnitzerschule, über die Qualitäten der Hölzer, was schnitzt man in welchem Holz und ist natürlich auch thematisiert worden bei diesen Holzbildhauern, das erste Goetheanum mit den Säulen, mit den sieben Planetenhölzern und so weiter und die ganzen Motive. Das ist so der Hintergrund von Paul Schatz, dass er dann eben, warum kommt ein Mensch überhaupt solche Gedanken zu haben, ein Oloid zu machen, also er hat das nicht gemacht, er hat das gesehen. Also das Oloid gab es seit Tausenden von Jahren, nur er war der Erste, der es entdeckt hat. Eine mathematische Form, das ist immer eine Frage des Sehens und Sichtbarmachens von etwas, was andere noch nicht sehen.
Der Erste Weltkrieg warf Fragen auf. Wer war schuld? Wo liegen mögliche Antworten? Und wie kann und wie soll es weitergehen?
Ja, also es ist ja, er hat einfach ja gesucht, wo komme ich weiter mit Einstein oder mit der Forschung Bogenhausen auf der Sternwarte? Ist es Bismus, ist der Hinduismus, ist der Vegetarismus, alles, was da in München sich getroffen hat nach dem Ersten Weltkrieg. Zuckmayr, Toller hat er gekannt, oder? Und so weiter. Diese Suche, was ist jetzt der Sinn? Wie geht es weiter mit dem Jahrhundert? Und es war ja Hungersnot. Die Leute haben gefroren, die Uni war immer wieder geschlossen, weil die Kohle nicht da war, weil das Saarland war von Franzosen besetzt, konnte man nicht heizen. Dann ist er statt in die mathematische Vorlesung, ist er halt in eine Kunstschule gegangen, hat Holzschnitte gemacht und so weiter. Das war die Situation in Deutschland. Und das hat ihn einfach alles sehr bewegt. Und er war einfach mathematisch und astronomisch, physikal, Physik und so war für ihn Kinderspiel ein bisschen, sage ich mal, weil er hochbegabt. Ja. Und er hat sich vielleicht auch gelangweilt. Und es gibt dann auch dann diese Studentenzeitschrift. Da kam ja eben die Schuldfrage. Wer war schuldig am Ersten Weltkrieg? Es war ja politisch immer. Ja, waren es die Linken, waren es die Rechten? Am Schluss hat man sich auf die Juden geeinigt. Karl Schatz kommt aus einem jüdischen bürgerlichen Haus aus Konstanz. Da gibt es den ersten Aufsatz von Karl Schatz, der sagt, es ist nicht, niemand ist schuld, es ist das Denken schuld. Wir müssen das Denken erweitern. Wir können nicht denken, wir müssen das Denken weiterentwickeln, dass wir nicht wieder in so eine Situation kommen. Und dann ist er zurückgekommen von Riesengebirge an den Bodensee nach Unterulding, das ist bei Überlingen, zwischen Friedrichshafen und Überlingen, grob gesagt. Hat er dort sein Atelier und hat dort als Holzbildhauer gelebt. Und dann die nächste Gelegenheit genommen oder die Möglichkeit genommen, 1927 nach Dornach zu gehen, um jetzt einfach mit den Menschen dort, die sich dort versammelt haben, versucht zu forschen und zu entwickeln. Und Goetheanum war eine Baustelle, das war ja dann das zweite Goetheanum in Beton. Und seine Frau hat Sprachgestaltung bei Marie Steiner studiert, also das. Und da hat es unheimlich viele interessante Leute auch gehabt in den späten 20er Jahren in der Schweiz und er ist dann dort geblieben, zum Glück.
Paul Schatz hatte, Tobias Langscheid hatte es erwähnt, einen Vortrag von Rudolf Steiner gehört und erlebt. Und er war angetan von der Anthroposophie. Später kommt Tobias Langscheid auf den Fünfeck, 12 Körper zu sprechen oder, um es in einem Wort zu sagen, auf den Pentagon Dodekaeder.
Was ihn einfach fasziniert hat an der Anthroposophie, ist einfach die Verbindungsmöglichkeiten, die man da entwickeln kann, die sind nicht immer gegeben, zwischen dem, was eigentlich Wissenschaftsdisziplin ist, Naturwissenschaft, mathematische Wissenschaft. Er hat auch immer hervorgehoben, Mathematik ist keine Naturwissenschaft, das ist eine Geisteswissenschaft, und zur Kunst. Und was für Grundlagen muss ich mir erarbeiten, dass ich mir das hell machen kann oder verständlich machen kann, durchdacht oder durch weiterentwickelt machen kann, was ich als Grundlage meiner Kunst nehme. Also ist es jetzt wieder die Opiumpfeife oder der Alkohol oder sonst irgendwie ein Rauschzustand oder ist es etwas, wo ich für mich als Person erhellen kann? Und er hat auch da immer seine Holzskulpturen als Wegmarken eines Weges verstanden und nicht als Kunstprodukt, wo er sein Ego darleben wollte. Wir haben im Archiv, ich sitze hier in Basel, im Süden von Basel und an der Jurastraße und unten haben wir ein großes Archiv. Also unter meinem Sitz ist das Archiv. Der Tamfatz-Stiftung, das wollte ich noch vorher sagen. Es gibt zwei Organisationen. Der Schweiz ist die Stiftung, gemeinnützige Stiftung, die das Archiv hütet. Und in Deutschland gibt es jetzt genau in diesem Jahr 35 Jahre die Paul-Schatz-Gesellschaft e.V. Da gibt es einfach dieses eingeschriebene Verein. Da geht es immer um Gemeinnützigkeit und um das Recht des Landes zu entsprechen, die richtige Form. Und jetzt nochmals zurück, in 27 bis 29 hat er eigentlich hat das sich so gependelt, geschwungen zwischen Holzbildhauertätigkeit, künstlerische Tätigkeit, philosophisches Durcharbeiten und auf der anderen Seite mathematisches Forschen, geometrisches Forschen. Am Goetheanum war eine Astronomin und Mathematikerin, die hat das geleitet, diese Disziplin, das ist die Elisabeth Frede. Und die hat eben keinen engen Horizont gehabt. Und eine Niederländerin, eine aus Den Haag stammende Frau, die hat eben um sich herum Künstler, Mathematiker, Astronomen versammelt und eben diese Diskurse gepflegt, wie man eigentlich eine Art neue Wissenschaft oder eine neue Kultur aufbauen kann. So, und in dem Zusammenhang ist es ihm dann gelungen, nicht am Würfel, sondern am Pentagon-Dodekaeder. Das ist jetzt auch wieder schwierig fürs Radio. Pentagon kennt man von Washington. Das ist ein Fünfeck. Was man sich dort so ausheckt und plant in diesem Fünfeck, lassen wir jetzt lieber außen vor. Und wenn man aus 12 Fünfecken einen Körper macht, dann hat man einen Körper, der nennt sich eben Pentagon. Das ist Fünfeck. Dode heißt 12. Fünfeck, 12 Körper. Also der Würfel hat 6 Flächen. Da kann man eben bis zu 6 pokern. Wenn man mit Dodekaeder pokern würde, könnte man eben bis 12 pokern. Man muss das immer wieder leicht nehmen, weil sonst ist das einfach zu schwierig, oder? Also der Pentagon-Dodekaeder ist der ein sehr schöner Körper durch seine 5 Ecke bestimmt. Diese 12 Flächen haben schon die alte Kulturen, die Kelten, die Römer und so weiter, auch immer zu den 12 Tierkreiszeichen zugeordnet. Und ihm ist die Entdeckung der Umstülpung an diesem Pentagon-Dodekaeder zuerst gelungen. Und weil der Würfel und der Pentagon-Dodekaeder miteinander verwandt sind, wie in einer Familie die Tante zum Onkel oder zur Oma oder was auch immer, hat er die Gesetze vom Pentagon-Dodekaeder dann auch auf den Würfel übertragen und siehe, es ist auch gegangen.
Der Begriff Geometrie stammt aus dem antiken Griechenland und bedeutet so viel wie Erdmaße, Erdmessung oder Landvermessung. In der Mathematik ist die Geometrie ein Teilbereich. Es geht um das Messen, Berechnen und Konstruieren von Winkeln, Abständen und Figuren. In einer Definition heißt es, Geometrie bezeichnet die Lehre von zweidimensionalen Figuren wie Punkten, Geraden oder Vielecken sowie dreidimensionalen Körpern wie Kugeln oder Würfeln. Und die Geometrie spielt im Leben eine ganz wichtige Rolle.
Es ist ja einfach so, dass man auch jetzt mal ohne umstellbaren Würfel und ohne Oloid, die Geometrie spielt im Leben überall eine ganz wichtige Rolle. Unsere menschlichen Bewegungen, der Vogelflug, die Libelle, die Bienenflug, Bienenwabe, da muss man nicht lange erzählen. Das sind alles immer ganz wichtige geometrische Grundelemente im Spiel. Und eben das Oloid ist jetzt, hat immer gesagt, das Oloid. In Deutschland wird oft der Oloid, nein, es ist das Oloid, abgeleitet von Holon oder Holos, das Ganze aus dem Griechischen. Weil wenn Sie irgendetwas umstülpen, dann bleibt kein Auge trocken. Das heißt, das ist wirklich das Ganze. Also wenn Sie vom Zentrum, was ich am Anfang gesagt habe, durch die Peripherie in allseitig gehen können, die Peripherie so unendlich weit, wie Sie es ja noch denken, wieder zurückholen durchs Zentrum, dann haben Sie wirklich eine Ganzheit. Mathematisch einfach. Weil ganzheitlich ist ein Modewort. Und was dann wirklich ganzheitlich ist, das ist immer sehr spannend. Viele, die gegen etwas Ganzheitliches behaupten, ist dann, kann man das immer ein bisschen noch hinterfragen. Oder sollte man hinterfragen? Also die Geometrie spielt überall im Leben, in der Biologie, auch im sinnlichen Leben, was wahrnehmbar ist, eine ganz evidente Rolle. Und es gibt eine Doktorarbeit an der Sorbonne vor 30 Jahren, wo beschrieben wird, dass ein Schimpanse, wenn er läuft, läuft er auf einer Kugel. Sie können, also der Schimpanse, wenn er aufrecht versucht zu laufen, ganz gelingt ihm das ja nicht, hat ja immer nicht die Knie, kann er nicht durchstrecken. Und dann ist er so ein bisschen halb in der Hocke, hilft sich dann noch mit den Armen, mit dem Gleichgewicht, oder? Und wenn man das genau untersucht, geometrisch, ist sein Steißbein ungefähr immer in der gleichen Höhe zur Bodenoberfläche. Und wenn man dann das mit den Knien nimmt, dann läuft er geometrisch auf einer Kugel. Wenn wir laufen, zum Glück machen wir das uns nicht immer bewusst, wir sind immer aus dem Gleichgewicht, einmal links, einmal rechts. Und nur durch das wir vorwärts uns bewegen, in bestimmten Schwung, in bestimmten Rhythmus, bleiben wir im Gleichgewicht. Aber wenn man es genau anschaut, wenn man durch den Schnee läuft, ist einmal links, einmal rechts. Also wir geometrisch am Boden mäandrieren mit den Füßen, also in Schneespuren, das kann man nachprüfen. Wir erzeugen ein Mäander, auch ein griechisches Wort, von den Pendeln des Wasserstroms, von den Flüssen. Wir mäandrieren. Und wenn wir jetzt das Oloid, gerade jetzt, was ein Freudenberg ist, wenn man da selber reinsteigt und sich fortbewegt, dann merkt man mit den Massenkräften, dass die eigentlich hin und her gehen und dass wir eine offene Lemniskate laufen oder eine offene Achterschlaufe. Also wenn man das Acht zeichnet auf ein Blatt Papier und nicht in Bewegung ist, dann hat man eben die Schiffer 8, die Zeichen 8. Wenn wir aber jetzt eine 8-Zeichnung gleichzeitig laufen, dann ist es ein Mäander. Und das Oloid entspricht der Geometrie des menschlichen Ganges. Und wenn man jetzt die Umstülpung des Würfels, jeden Punkt auf einer Kante von einem Würfel, wenn man das beobachtet, und das kann man heute mit der Computertechnik, kann man das jetzt alles machen, dann ist jeder Punkt auf dem Würfel erzeugt in irgendeiner Variation eine Achterschleife. Jetzt mache ich wieder den Schritt zurück zur Biologie, zu der Natur, was ich vorher gesagt habe. Wir geometrisieren, der Mensch, die Natur, die Welt geometrisiert. Heute weiß man, dass ein Schmetterling mit seinen 4 Flügeln, der dreht sich nicht, ja, sondern das sind Achterschleifen. Schmetterling bewegt sich mit Lemniskaten durch die Luft und Durchschnittsgeschwindigkeit sind 40 Stundenkilometer. Einige können bis 100 Stundenkilometer schnell fliegen und man fragt sich ja beim Schmetterling, wo sind die Muskeln? Also in dieser Art von rhythmischer Bewegung, und jetzt komme ich auch ganz wesentlich, sie können nichts umstülpen linear, es ist immer rhythmisch. Alle biologischen Systeme verlassen das Lineare und werden rhythmisch und wechselnden Geschwindigkeiten. Wir bewegen uns mit dem Auto oder mit dem Rad vorwärts mit linearen Bewegungen, aber sobald wir ins Organische gehen, sind wir immer im rhythmischen, im wechselnden Geschwindigkeiten und im dreidimensionalen. Und das ist eben das, was die Menschen so anspricht, wenn sie ein Oloid taumeln sehen, bewegen sehen, auf einem Tisch oder am Boden oder wo auch immer. Und das ist auch der Schlüssel, dass die ganze Bewegungstechnik von der Umstülpung des Würfels, Paul Schatz nennt das Inversionskinematik, also Umstülpungskinematik heißt Bewegungslehre, energetisch unschlagbar ist.
Das Oloid in Bewegung gesetzt, findet heute beispielsweise Einsatz in der Industrie beim Mischen von Flüssigkeiten.
Ich kann mit einem Oloiden, was 40 cm groß ist, also so spricht einer Fußball, ein bisschen mehr, kann ich 20.000 Tonnen Wasser mischen. Mit 200 Watt. Davon gehen 100 Watt ins Getriebe verloren. Also ich homogenisiere einen Teich, einen Behälter mit 20.000 Tonnen Wasser mit 100 Watt. Wenn man das auf einen Liter überträgt, Watt pro Liter, dann ist man in der Homöopathie von der Energie. Von dem her kommen wir wieder in Nähe des Schmetterlings, der eben wieder Monarch von Nordamerika bis nach Chile, Argentinien fliegt, zweimal im Jahr und das mit 100 Stundenkilometer, mit null Muskeln. Darum hat auch Paul Schatz sein erstes Buch Rhythmusforschung und Technik genannt, dass wir so das Postulat, wir uns eigentlich mit Rhythmen verständigen, also Verständnis bekommen fürs Rhythmische, nicht nur bei der Musik, sondern in der ganzen Biologie, in den ganzen Gesetzen der Natur. Das Rhythmische von einem Arnika ist anders von Edelweiß oder von einem Belladonna, von einem anderen Efeu oder was auch immer für eine Pflanze. Und dass man eigentlich jedes Produkt oder jede Substanz anders rhythmisch behandeln muss, um wirklich die Wirksamkeit herauszuholen. Und das von dem her hat er eigentlich die Flasche der Pandora oder die Amphore d'Ambor geöffnet für einen Bereich in diesen fließenden, dreidimensionalen, rhythmischen Raum, den wir in verschiedene Richtungen erfahren. Ein Erfahrungsfeld ist in der Ebene, ein Erfahrungsraum sich eröffnet hat, der ist unendlich in alle Richtungen. Und ich bin jetzt 65, aber ich bin 65 Jahre lang überfordert. weil es einfach permanent eine Herausforderung ist, das alles zu denken und zu erfahren, auch zu kommunizieren. Aber es ist hochspannend. Also das.
So verwendet beispielsweise das Unternehmen Sonette das Oloid als Misch- und Rhythmisierungsgerät für die Herstellung von balsamischen Waschmittelzusätzen. Ich zitiere von der Homepage. Mit der Inversionsbewegung haben wir in der maschinellen Anwendung den Übergang zu einer lebenfördernden Technik, die mit pulsierendem Rhythmus und den leichten Kräften arbeitet, anstelle der Leben angreifenden Zentrifugalkräfte der Rotation. Zitat Ende. Dies ist aber nur ein Anwendungsbeispiel. Dazu Tobias Langscheid.
Ich sage jetzt mal, im Freudenbergschen und Dornacher und in alternativen Wahrnehmungen der Technik ist natürlich so nett, hat einen gebührenden, wichtigen Platz. Das ist gut so. Bunden mit den Menschen dort und mit dem, was sie dort machen. Und ich bin auch sehr dankbar, weil sie das kommunizieren. Und das Grundprinzip ja leider ist, dass wir im Technikraum, Wirtschaftsraum, haben wir nur eine begrenzte öffentliche Wahrnehmung. Also wenn man nicht schlafen kann, nimmt man eine Schlaftablette und fragt sich nicht, wie sie hergestellt worden ist. Ist grundsätzlich verständlich, aber grundsätzlich ein Problem. Weil wir haben dann immer irgendwelche Ergebnisse, mit denen wir nicht mehr zurechtkommen. Energie oder Umweltverschmutzung oder Medizin, die nicht wirkt oder Medizin, die wirkt und so weiter. Also, das ist das Drama von Paul Schanz, dass er das als Techniker natürlich die Dimension gesehen hat. Aber die lieben alternativ bewegten Menschen meistens kein Verständnis haben, wirklich tiefes Verständnis haben für die Technik und wirtschaftliche Dimension. Das war immer ein Drama für ihn. Ich kann Ihnen einfach etwas aus meiner Biografie aussagen, was für mich sehr einschneidend war. 1971 erhielt das Oloid das Patent Nummer 500.000 von der Schweiz. Damit wurde auch recht bekannt. Und wegen dem wurde er von der Schweizer Halle, das ist ein großes Industriegebiet bei uns in Basel, wo Säure hergestellt wird und andere feine Stoffe, wurde er eingeladen, ob man etwas für die Kläranlage machen kann. Und die Kläranlage, so 1974, wo das Buch Rhythmusforschung auch erschienen ist, oder 1973, bin ich als 13-, 14-Jähriger mitgegangen, in die Industriegelände, riesiges Industriegelände, und in der Mitte war dann ein Bottich oder ein Gefäß, also ein von irgendwie 20, 30.000 Kubikmeter Abwasser für diese Industrie. Und das hat bestialisch gestunken. Es war für mich als Jugendlicher ein Schock. Und der richtige Schock kam dann, wo dann der Verantwortliche gesagt haben, und nachts um 1 Uhr machen wir die Schleusen auf. Liebe Grüße gehen Norden, Freiburg, Karlsruhe, Wiesbaden und Rotterdam am Schluss. Also da wurde jede Nacht wurde da eben 10, 20 Tonnen giftigste Brühe in den Rhein gelassen, zwischen 1 Uhr morgens und 3 Uhr morgens. Das ist ja nicht die einzige Industrieanlage am Rhein. Und das war für mich so einschneidend. Darum habe ich das auch gemacht, wo ich mir dann nach der Waldorf-Lehrseminar gesagt habe, ich werde nicht Klassenlehrer, widme mich der Arbeit von meinem Großvater. Und alle haben gesagt, mit Oloid kann man keine Maschinen bauen. Dann habe ich als Laie gesagt, doch, das ist möglich. Darum gibt es jetzt auf der ganzen Welt Oloide, die im Abwasser- und Wasserbereich Aufbereitung arbeiten. Und das ist auch das Element dieser Geometrie, dass wir eigentlich mit wenig Energie Unmengen von Wasser einen Beitrag leisten können. Es sind oft viele Maßnahmen notwendig, je nachdem, was es für Abwasser ist, ob biologisch abbaubar, chemisch, physikalisch und so weiter. Kann das Oloid Unglaubliches leisten, um mit wenig Energie große Volumen zu reinigen. Und das ist so eigentlich so eine Brandmarke, wo ich so 14 war, wo ich bekommen habe von der Basler Industrie, dass einfach man eben in diesem Technik, in dieser rhythmischen Technik vom umstellbaren Würfel und dem Oloid noch ein ungeheures Potenzial steckt. Und vielleicht um einen Riesensprung nach vorne zu machen, das ist ja jetzt Vergangenheit. Ich habe jetzt diesen Sommer von der Universität Genf meinen Oloid-Ventilator eine erste Recherche bekommen, dass das Oloid als Wind-Luftbewegungsgerät dreimal so viel Luft bewegt als ein normaler Rotationslüfter. Und erst noch rhythmisch impulsiert und die Luftqualität ändert. Aber es ist unheimlich schwer, so eine Technik in die Gesellschaft zu implementieren und dafür Geld zu bekommen, dass man das umsetzen kann. Weil alle haben Angst vor dem Neuen. Also das ist so, das ist das Spannungsfeld. Und ich denke, jetzt nochmals auch zu der Schlaftablette, da habe ich ja angefangen. Es ist ungemein wichtig, dass, wenn Sie eine Schlaftablette nehmen, dass Sie von diesem Schlafmittel gleich viel einnehmen wie ihr Nachbar am Nachbarhaus, der auch nicht schlafen kann wegen Vollmond. Denn in ihrer Tablette, die vielleicht so groß ist, dummerweise schlecht gemischt ist und mehr Schlafmittel haben oder nur Schlafmittel und keine Trägersubstanz, dann wachen sie nicht mehr auf. Und wie es der Mephisto im Goethe Faust sagt, es kommt das Wichtigste, das Mischen. Die Mischung kommt es drauf an und die Umstülpungsbewegung des Wirbels ist die beste Mischbewegung, die man sich nur denken kann. Und statt einer Stunde, was man sonst mischt mit normalen Maschinen, macht man das mit der Turbula oder Rhythmix oder Inversina. Es gibt 12 Firmen, die heute Mischgeräte herstellen. Nach diesem Prinzip auf der ganzen Welt macht das eben die Umstülpungsbewegung des Wirbels statt in einer Stunde in 3 Minuten. Und molekular immer gleiche Mischung. Und kein Teil, kein Staubkorn wird irgendwie das Haar gekrümmt. Es wird nichts kaputt gemacht. Es ist völlig schonungsvoll. Sie können auch Sprengpulver mischen, ohne dass die Fabrik in die Luft fliegt. Darum wird es auch zum Sprengpulver, Präzisionssprengpulver zu mischen gebraucht. Weil wenn sie zu heftig schütteln, in den alten Schüttelbechern hat es immer wieder mal eine Fabrik oder eine Abteilung, ein paar Mitarbeiter, musste man dann ja, eine Stelle neu ausschreiben. War die Vergangenheit so bei Pulverherstellung. Und das wird in der Turbula oder der Rhythmix oder Inversina oder Alfi oder wie die Produkte heißen, heute mit 2 Liter Maschinen bis 500 Liter Maschinen gemacht. Immer durch die Umstellung.
Meine abschließende Frage an Tobias Langscheid. Was ist die Aufgabe der Paul-Schatz-Stiftung?
Also da komme ich wieder zurück, die permanente Überforderung. Die Paul-Schatz-Stiftung, das Zentralste der Paul-Schatz-Stiftung Basel in der Schweiz, ist das Archiv zu erhalten. Und das Archiv ist groß. Also das Glück ist ja, viele tolle Erfinder oder Künstler, ist ihr Archiv irgendwo eben ganz klein oder die Arbeit zerstreut oder vernichtet oder so. Das Tolle bei Paul Schatz ist, dass ein Großteil hier versammelt ist. Das sind 22.000 Briefe, 500 Gedichte, Patente, mathematische Berechnungen, Modelle. Und das ist einfach schon ein Aufwand, das klimatisiert, säurefeste Schachteln, Entsäuerung des Papiers, einfach, dass das einfach nicht zerfällt, weil Materie zerfällt immer, dass das einfach erhalten bleibt, dass es Mikrofilm ist und so weiter und so fort, dass es publiziert wird, dass es Ausstellung gemacht wird. Und jetzt kommt ein bisschen auch die Pauschalsgesellschaft Deutschland mit Sitz in Stuttgart. Unsere Aufgabe ist es, einfach Seminare oder Vorträge oder Tagungen zu realisieren. Wir haben jetzt in der Pauschalsgesellschaft Deutschland Forschung gemacht für die Qualitätsveränderung des Wassers. Freunde von uns haben das gemacht. Ein Teil konnten wir bezahlen, andere haben uns auch die Arbeit geschenkt. Weil es geht eben neben diesem materialistischen Punkt in der Inversionskinematik ist vom guten Mischen oder wenig Energie. Das ist ja einfach mal materialistisch gut. Verändert sich die Qualität der Substanzen. Also, Wasser ist natürlich ein großes Thema. Neben der Sauberkeit geht es ja auch darum, dass das Wasser ein Vermittler ist, von sehr vielem sein kann. Wasser ist ein Lösungsmittel, man kann das ganz nüchtern an, H2O und so weiter und so fort. Andererseits ist es ein Ernährungsmittel. Wasser ist ein Heilmittel, oder? Und es geht ja nichts ohne Wasser. Ein Kühlmittel bei Atomenergie oder wenn man bohrt oder fräst in der Maschinenindustrie ohne Wasser. Es geht fast nichts ohne Wasser, wenn man das genau mal anschaut. Landwirtschaft, ganz wichtig. Und jetzt ist es so, der Wasser ist immer auch ein, und das ist eine sehr spannende Diskussion, es gibt die nüchterne physikalische, chemische Wasserforschung. Da ist ein gutes Wasser dann, wenn keine Schadstoffe drin sind. Es gibt keinen positiven Begriff vom Wasser in der normalen Naturwissenschaft. Es ist einfach gut, wenn nichts drin ist. Und dann gibt es eben die andere neue Wissenschaft mit dem Wasser, wo eben das Erich Ried, das Schwenk-Institut, und dann der Emoto, dann eben Kröpplin in Stuttgart, Professor Kröpplin, der die Tropfbildmethode gemacht hat, wo man die Qualitätsbegriff versucht zu erarbeiten fürs Wasser. Ich habe da jetzt gerade ein Bild dabei. Dieses Bild, das ist ein Tropfenbild von San Pellegrino Mineralwasser ohne Kohlensäure. Hat einen Tropfen von 1,5-2 mm Durchmesser im Dunkelfeldmikroskop. Und jetzt hier, in dieses Bild ist nach einer Minute mit der Umstülpungsbewegung behandelt. Und das ist einfach nur der getrocknete Wassertropfen. Und was, egal mit was für einer Methode wir das untersuchen, gibt es das, die Rhythmik oder der Tubular oder diese Inversionsbewegung dem Wasser wieder ihre Strukturkräfte zurück. Können Sie auch mit Bio-Olivenöl machen. Die industrielle Fertigung auch von Bioöl und auch Demeteröl hat viele Nachteile für Qualität. Gilt auch für andere Flüssigkeiten. Und mit dieser Bewegung, wenn ich das rhythmisch behandle, verändert sich die Qualität. Und das ist das, was mich jetzt am allermeisten fast interessiert. Qualitätsveränderungen, weil die Qualitäten unserer Luft, unseres Wassers, unserer Elemente, unseres Umfeldes lassen zu wünschen übrig. Es ist auch wieder eine Wahrnehmungsfrage. Wenn das Wasser kaputt ist, kann es auch keine positiven Dinge wie ein Arzneimittel vermitteln. Wir sind Wasserwesen. Wir sind einfach 80% Wasser ungefähr, plus minus. Je nach Alter und so. Und wir, jede Zelle ist ein Wasserelement, Organismus und alles ist Wahrnehmung. Also wir haben in uns ein dreidimensionales, unglaubliches Wahrnehmungsfeld. Wir haben zum Beispiel Wasseruntersuchungen gemacht und gesehen, wenn wir 9-mal rhythmisieren, 9-mal umstülpen, dann reagieren die menschlichen Darmzellen. Wenn ich 36 Mal umstülpe, die menschlichen Zellen, dann reagieren die Zellen der Haut. Die wachsen doppelt so schnell zusammen. Das ist das Prinzip vom Bindegewebe. Wenn ich einen Schnitt habe, wenn das muss schnell verheilen, wenn es aber eben dirhythmisiert werden, dann machen sie doppelt so viel. Also das Wasser, eben diese Rhythmusforschung, diese rhythmische Energien, die einfach da sind, wenn man die lernen zu nutzen, wahrzunehmen, umzugehen sorgfältig, dann können wir viel mehr erreichen wie bisher, qualitativ. Darum habe ich jetzt einfach eine Maschine gebaut, die Rhythmix, wo jeder selber in der Küche sein Olivenöl oder sein Wasser oder seine Kosmetik oder behandeln kann, weil die Maschinen, die sind um die 10.000 Euro aufwärts. Jeder Mensch ist ein Rhythmusforscher, nicht nur ein Künstler, sondern auch ein Rhythmusforscher, sage ich jetzt einfach mal, oder? Um Boys heranzuziehen, weil unsere Qualitäten, Lebensqualitäten nehmen rasant ab aus verschiedenen Gründen, die wir ja kennen. Also das ist das, was eben interessant ist. Und das meine ich eben auch nochmal zum Ventilator, mit dem Oloid-Bewegung zurückzukommen. Ich habe das während der Corona-Krise mit einem Freund Felix Hediger entwickelt. Also da war ja dicke Luft. Und das ist ja auch unsere Luftqualität. Wenn eine Konferenz, eine Arbeitsbesprechung mit 7, 8 anderen Mitstreitern bei irgendeiner Problematik, ein Thema, einer Partei, eines Vereins oder so, wie kommen wir in eine Belebung, wie kommen wir in ein Fließen, wie kommen wir in eine Dynamik wieder rein, wo wir aus dieser Situation, wo wir sind, rauskommen. Und da denke ich einfach, dass das Oloid wirklich eine Form der Zukunft ist. Das habe ich vor 2 Jahren das Buch herausgegeben mit meinem Freund Thilo Richter, Oloid-Form der Zukunft, wo wir auch 13 verschiedene Autoren zur Sprache kommen. Das ist mir auch wichtig, die Vielseitigkeit vom gleichen Thema. Es ist immer die gleiche Form, aber es gibt so viele Annäherungsmöglichkeiten, dass das ins Gespräch kommt. Und das ist die Aufgabe der Paul-Schatz-Gesellschaft in Deutschland und der Stiftung in der Schweiz.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Tobias Langscheid.